Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts Projekt Herz. Und ich freue mich riesig, denn in dieser Folge bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich den liebsten, herzallerliebsten Kollegen Andreas Müller. Er ist selber Führungskraft gewesen, ist mittlerweile Führungskrafttrainer. Und wir erzählen beide aus unserer Praxis, operativer Art, die wir erleben, aus Mitarbeiter- und Führungskraftperspektive, was sich tun lässt, um ein gutes Umfeld für gelingendes Miteinander herzustellen. Und er gibt auch ein paar Tipps aus dem Nähkästchen als Führungskräftetrainer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Ja, wie gerade schon angekündigt, bin ich heute nicht alleine in meinem Podcast, sondern ich habe einen Gast, nämlich den lieben Andreas Müller. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er da ist. Und ich freue mich wahnsinnig, mit ihm die nächste Zeit zu verbringen und mit ihm gemeinsam über ein gemeinsames Thema tatsächlich auch zu sprechen, nämlich Führung. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, lieber Andreas.
Hallo Alexandra, du, ich freue mich auch riesig, dass es jetzt geklappt hat, dass wir uns einfach mal miteinander austauschen können.
Es ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Und so lange ist es gar nicht her, dass wir uns gesehen haben. Nichtsdestotrotz, magst du einfach ein bisschen was erzählen? Wer bist du und was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
Ja, mein Name ist Andreas Müller und ich bin Leadership-Trainer. Und ich bin so ein bisschen zum Thema Leadership gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich wollte es ursprünglich gar nicht werden und dann hat sich es einfach so hinentwickelt. Nennen wir es mal ja, fast schon Schicksal. Ursprünglich wollte ich Zahnarzt werden. Das hat absolut überhaupt nicht funktioniert, weil ich grobmotorisch und ungeduldig bin. Und als Zahnarzt sind es zwei Attribute, die man nicht haben sollte. Mein Plan B als schwäbischer Bub war dann, ja, wirst halt Erfinder wie Daniel Düsentrieb, der hat dann immer so eine Glühbirne gehabt, sein Helferlein, um dann die Welt zu retten, mit cleveren Erfindungen zu überfluten. Und ich habe meine Talente angeschaut und habe gedacht, okay, Maschinenbau ist genau das Richtige für dich. Ja, dann saß ich da so vor meinem CAD und habe gemerkt, ja, die großen Erfindungen sind eigentlich alle schon getätigt. Das sind meistens nur noch Nuancen. Und so viel Einfluss habe ich dann doch nicht. Ich hatte das ganz große Glück, dass ich ein duales Studium gemacht habe und da dann hin und wieder auch mal von meinem Schreibtisch weggekommen bin und in die Produktion rein. Und statt, ja, roter Teppich, du sicherst uns das Unternehmen, ist eher die Rückmeldung gekommen, ja, und du malst dann den Scheiß, den wir unten nicht zusammenbauen können. Da haben wir gedacht, okay, hier ist durchaus ein Stellhebel da. Und ich wollte sowieso mit Menschen auch zusammenarbeiten, Mehrwert für Menschen schaffen und habe mich dann entschlossen, dass ich dann in die Projektmanagement-Schiene reingehe, also zwischen Entwicklung und Produktion. Und das war, ja, 2 Wochen habe ich das Studium angefangen gehabt und dann habe ich schon entschlossen, ich mache irgendetwas anderes. Und Studium dann abgeschlossen in Produktivitätsmanagement und Produktionslogistik, mich vertieft und schon war ich in der Projektmanagement-Ebene drin. Und da habe ich zum ersten Mal, ja, richtig das Thema Führung erlebt. Davor teilweise als Tennistrainer beziehungsweise bei der Bundeswehr in der Ausbildungsabteilung, aber so richtig in die Führung reingegangen bin ich erst zu diesem Zeitpunkt. Und das habe ich dann, ja, 10, 15 Jahre lang in der Industrie gemacht. Und ich habe gemerkt, wie sehr es mich weitergebracht hat als Mensch, als Persönlichkeit in der Interaktion, sowohl im persönlichen Umfeld als auch im beruflichen Kontext. Und irgendwann habe ich mal die Entscheidung für mich getroffen, jetzt wird es auch mal Zeit, ein bisschen was zurückzugeben. Das heißt, nicht nur der aktive Leader sein, sondern andere Menschen dazu, ja, befähigen, ja, gute Führungskräfte zu sein und wirklich Wirkung zu erzielen. Weil das Schöne ist ja, wenn man dieses Wissen teilt, wie es irgendjemand richtig macht, dann dupliziert sich das. Ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, du bist erst eine gute Führungskraft, wenn du Führungskräfte entwickelt hast, die wiederum Führungskräfte entwickeln.
Ja, den kenne ich auch.
Mhm. Und das ist einfach ein schöner Ausspruch. Und ich habe 15 Jahre lang war ich reine Führungskraft, habe teilweise auch Mitarbeiter entwickelt in einem Mentoring-Programm. Aber so richtig trainiert Leadership habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe dann 5 Jahre lang in der Akademie Trainingsprogramme, also Trainer ausgebildet und Leadership-Programme fürs untere und das mittlere Management konzipiert, dass die einfach wirkungsvoller agieren können, gerade wenn es darum geht, Veränderung auch zu gestalten. Das heißt, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, wie entzünde ich ein Feuer bei denen, dass die auch wirklich wirksam werden. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann mal gedacht habe, okay, das möchte ich jetzt auch selber für mich machen und habe dann im letzten Jahr meine Akademie gegründet, wo es dann hauptsächlich um Verbesserung, Veränderung, um Potenzialentfaltung geht. Auf der einen Seite Potenziale natürlich von den Menschen, von den Führungskräften und was da natürlich auch immer mit reinspielt, wie entwickle ich die Organisation, weil wenn nur die Menschen wachsen und die Organisation nicht, dann habe ich irgendwann mal ein Limit. Und damit wirtschaftlich auch wirklich was rauskommt, geht es natürlich auch Hand in Hand mit den Prozessen, sodass wir da Stück für Stück miteinander wachsen können. Aber der Fokus liegt definitiv auf dem Mensch, weil die Menschen setzen das letztendlich alles um. Und das mache ich seit einem Jahr jetzt und ja, habe riesig Spaß dabei.
Wahnsinn. Allein dieser Weg, du sagst es so bescheiden, ja, da habe ich dann mal 15 Jahre geführt und da habe ich dann Zusammenarbeit mit Menschen so richtig intensiv kennengelernt. Und du sagst es so bescheiden, aber wir kennen uns ja auch persönlich und ich weiß, dass du auch noch nicht so alt bist. Ja? Insofern, das ist so beeindruckend, sich da zu diesem Weg zu finden, erstmal für sich selber rauszusuchen, okay, wo bin ich denn gut, wo bin ich vielleicht auch nicht so richtig gut aufgehoben, was kann ich? Und das Erste, was du mir tatsächlich gesagt hast, war so dieses, ja, mit Menschen zusammenarbeiten, das kann ich gut. Frage, wie hat sich das, was war so der Moment, wo sich das für dich so rauskristallisiert hat, dass du sagst, ja, das ist es, mit Menschen zusammenarbeiten?
Das war, als einer von meinen Mitarbeitern mir gesagt hat, dass er jetzt endlich begriffen hat, warum er arbeitet. Und davor war seine Motivation eigentlich, ich gehe arbeiten, damit ich Geld verdiene. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, hier, mit dir kann ich arbeiten, ja, aber ich kann auch ein bisschen was bewegen. Das heißt, die Arbeit, die ich tue, die wird so ein bisschen zu meinem Baby. Das heißt, wenn ich eine Veränderung anstoße, dann ist es meine Veränderung. Und da schaue ich, dass diese Veränderung auch funktioniert. Und davor hat er einfach nur die Sachen vorgesetzt bekommen von seinem Vorgesetzten. Er hat ihm alles vorgekaut. Und dann war es halt immer die Veränderung, die der Chef vorangetrieben hat. Ab dem Zeitpunkt, wo man ihn dann hat machen lassen, da sind ihm letztendlich, ja, ist das Funkeln angesprungen bei ihm. Und er hat gesagt, seitdem kommt er eigentlich mit Spaß zur Arbeit. Und was gibt es denn eigentlich Schöneres? Stell dir mal vor, du gehst 40 Jahre lang in die Arbeit und wir verbringen verdammt viel Zeit in der Arbeit. Ja. Und es macht dir nicht Spaß. Und wenn du jetzt sagst hier, der Kerl, der war zu dem Zeitpunkt, war 28, 29 Jahre. Das heißt, der hat doch noch ein bisschen auf dem Buckel gehabt, was zu arbeiten hat. Und er sagt hier, ich habe es ihm eigentlich ermöglicht, dass er jetzt Spaß hat bei der Arbeit. Da habe ich dann auch gedacht, ja, genau, das ist es. Und da machst du dann wirklich auch die Veränderung und die Veränderung, die wichtig ist, weil du arbeitest Veränderung am Menschen und nicht unbedingt nur des Geldes wegen. Das hat ja für mich auch wieder ein bisschen in den Sinn meines Lebens reingespielt. Weil was bringt es mir, wenn ich fürs Unternehmen x Millionen Euro Ratiopotenzial realisiert habe? Das hat mich absolut nicht angetriggert, aber wenn du wirklich die Möglichkeit hast, ja, einen Teil des Weges von deinem Mitarbeiter auch mitzugehen oder von deinen Kollegen, wo du entwickelst und die haben danach ein besseres Leben, dann hast du definitiv auch irgendetwas, was bleibt. Und die gehen es natürlich auch weiter.
Du hattest etwas so Schönes gesagt. Das macht nicht nur etwas mit dem Mitarbeiter, wenn der für sich so entdeckt, okay, warum bin ich eigentlich hier und was mache ich hier in dem Unternehmen und was ist wirklich so mein persönlicher Beitrag, dass das so ein bisschen das Leuchten in den Augen entsteht, sondern es entsteht eben auch in der Führungskraft und es macht etwas mit der Führungskraft. Wenn die dann erkennt, dass dieser Mitarbeiter das für sich gefunden hat. Und ich habe die Woche erst wieder gehört, also nicht gelesen, sondern tatsächlich hat mir jemand gesagt, Frau Zobel, dieser Punkt, warum ein Mitarbeiter da ist, gehört zum Grund 1x1 des HR, damit locken sie niemand hinterm Ofenrohr hervor. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, in der Theorie, aber in der Praxis ist es doch immer noch das, ich weiß nicht, wie es dir geht, erlebst du, dass das wirklich jeder so in deinem Umfeld tatsächlich umsetzt?
Ich habe es gemerkt, dass Menschen durchaus unterschiedlich sind. Das heißt, ich habe Mitarbeiter gehabt, die haben wirklich ihre Passion, haben sie wirklich im privaten Bereich gehabt. Das heißt, die sind zur Arbeit gegangen, haben einen super Job gemacht, aber die haben überhaupt nicht den Drive gehabt, dass sie mehr erreichen wollten. Die wollten nicht die extra Meile letztendlich gehen. Die wollen gar nicht entwickelt werden, sondern die wollten einfach einen Job haben, wo sie dann sagen können, ja, um 17 Uhr ist bei mir Feierabend. Und mit den Mitarbeitern, mit denen ich sehr intensiv gearbeitet habe, das waren dann die, die gesagt haben, Andi, ich möchte mehr werden, ich möchte lernen und ich möchte mehr Verantwortung. Und mit denen hatte ich sicherlich den Fokus im Bereich Mentoring. Die anderen, da muss ich einfach bloß identifizieren, was willst du eigentlich? Ja. Warum bist du da? Ich habe es zum Beispiel bei mir gehabt, ich habe direkt nachdem ich angefangen habe, ja, Studium war abgeschlossen, ich habe zwischen Studium und meiner ersten Arbeitsstelle habe ich noch 3 Monate beim Daimler am Band gearbeitet und war ein Ferienjob. Ich habe unglaublich viel Geld verdient, dadurch, dass ich 3-Schicht gearbeitet habe, unterm Auto, schwere Tätigkeit. Das heißt, ich war in der höchsten Montagestufe eigentlich drin. Dann hatte ich noch das Glück, dass einige Sitze nicht rausgeliefert worden sind und ich dann auch noch samstags arbeiten musste. Da habe ich dann fast das Doppelte verdient von dem, was ich sowieso verdient habe mit dem Nachtzuschlag. Und ich bin fast durchgedreht, weil ich immer die gleiche monotone Arbeit gemacht habe. Und ich bin ein Mensch, der braucht die Abwechslung. Und es gibt auch Menschen, die sagen, hey, mir ist es total gut, wenn ich die ganze Zeit den gleichen Job mache, den mache ich auch 10 Jahre, den mache ich auch 15 Jahre. Und als Führungskraft ist es halt wichtig zu identifizieren, was für einen Mitarbeiter hast du vor dir? Hast du einen, der wirklich aktiv sich weiterentwickeln will? Oder hast du einen, der es vielleicht viel lieber hat, wenn er seine festen Strukturen hat, wenn er nicht so sehr in der Entwicklung tätig ist von Prozessen, sondern dem sagt man dann einfach, hey, wir haben jetzt einen Prozess umgestellt und das ist auch einer, der dann wenig meckert, weil er sagt, okay, haben wir einen Prozess umgestellt, machen wir, dann ist der komplett fein damit. Und das ist auch eine Aufgabe der Führungskraft, nah am Mitarbeiter dran zu sein, um ja, die richtigen Herangehensweisen für den Mitarbeiter zu finden. Weil im Endeffekt, der Mitarbeiter muss zufrieden sein und der Chef muss zufrieden sein. Und dann kann man erfolgreiches Arbeitsumfeld auch schaffen.
Ja, da gewinnen wirklich beide, ne? Und meine Erfahrung ist genau auch die du machst in der praktischen Arbeit mit Menschen, dass es nicht immer unbedingt darum geht, dass die, die eh schon gut sind, die so viel Potenzial haben, die weiterzuentwickeln, sondern auch für diejenigen ein gutes Umfeld zu kreieren, die sagen, ich bin mit Routineaufgaben total glücklich, aber hey, das, was ich daraus machen kann, wenn ich weiß, warum ich die tue und es mir entspricht, da kann auch das Leuchten in den Augen entstehen, dass ein Mitarbeiter sagt, hey, jetzt macht es mir noch doppelt und dreimal so viel Spaß. Und diese Erfahrung zu machen, die der Mitarbeiter haben kann, auch die Führungskraft, finde ich, das ist so ein richtiger Powerboost oder so.
Ja, was du
Ja.
auch gesagt hast gerade, ist, dass ich die Mitarbeiter, die absolut wollen, auch hin und wieder mal alleine lassen muss. Und das ist dann dieser Freiraum, den ich ihnen geben muss. Okay, ich lasse dich mal ein bisschen selber springen, ich lasse dich mal selber Verantwortung übernehmen. Ich lasse dich vielleicht mal ein bisschen, ja, so an den Leitplanken andotzen. Ja, was geht nicht. Er muss nicht alles immer perfekt machen. Das heißt ja immer so schön, aus Fehlern lernt man. Meine Aufgabe als Führungskraft ist es, da ganz klar zu sagen, hier, ich muss die Leitplanken setzen. Das heißt, dass er sich nicht, ja,
Wer
massiv
verletzt,
verletzt
ja.
oder irgendetwas gegen die Wand fährt,
Genau.
sondern er muss einfach, ja, seine Erfahrung machen, und wenn man halt etwas nicht zu 100% gleich passt, dann ist es auch hilfreich für ihn, wenn er dann schaut, ah, jetzt habe ich 80% erreicht, was kann ich denn tun, dass ich auf 90, 95, 99 oder 100% dann auch komme.
Ja, den fand ich noch mal super,
Ja, ich habe da,
den Tipp.
ich lerne auch immer relativ viel von kleinen Kindern, und eine Geschichte habe ich da gelernt von einem Freund von mir, der hat auch einen kleinen Sohn gehabt, der hat gerade das Laufen gelernt.
Ja.
Und irgendwann habe ich mal einen Termin mit ihm gehabt, und der hat dann gemeint, ja, hier, heute ist blöd, weil der Kleine ist im Krankenhaus. Er hat sich die Nase aufgeschlagen. Und ich so, ja, wieso? Er konnte doch halbwegs ja, stabil laufen, und es hat auch bis jetzt alles funktioniert. Klar, er ist hin und wieder mal umgekippt. Ich meine, er weiß es nicht. Also der ist der hat das Laufen probiert und ist dann umgekippt, und ist, ohne dass er die Hände nach vorne genommen hat, ist er direkt, ja, mit dem Gesicht auf den Boden aufgeschlagen.
Sehr schmerzhaft, ja.
Und ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, weil jeder Mensch, jedes kleine Kind hat so natürliche Schutzreflexe. Also ich habe es bei mir selber auch gehabt. Ich bin mit 3 Tagen, bin ich ins Schwimmbad reingeworfen worden, und ich habe den Mund zugemacht, und ich habe trotzdem Paddelbewegungen angefangen.
Ja.
Das ist etwas, was mein Großvater mal, ja, gelesen hat, und dann hat er es natürlich auch gleich ausprobiert. Aber das sind halt diese natürlichen Instinkte, und das Hände nach
Ja.
vorne nehmen, das ist auch ein natürlicher Instinkt. Und wir haben es dann später rausgefunden, der Kleine, der war bei den Großeltern. Und mein Freund hat halt angerufen und hat gemeint, hier war das, als der Kleine bei euch war, hat er da auch schon solche Sachen gehabt. Und dann hat er gemeint, für ihn, nee, also der Opa, nee, wir wundern uns auch komplett, weil wir haben das ganze Wochenende Fallen geübt. Jetzt hat Oma und Opa sind die ganze Zeit neben dem Kleinen gelaufen, und jedes Mal, wenn der leicht ins Kippen gekommen ist, haben die den gepackt. Was dann dazu geführt hat, das Kind hat gelernt, hey, wenn irgendetwas schiefläuft, wenn ich umfall, dann kommt irgendjemand von hinten und hilft mir.
Ja.
Und hat sich so diesen ganzen Schutzreflex hat, ist der innerhalb von einem Wochenende ist der abtrainiert worden. Und meine Freunde haben das halt nicht gewusst, was da passiert ist. Und deswegen ist der Kleine direkt aufs Gesicht gefallen. Und wenn man das dann wieder rüber transferiert auf Führung, wenn ich die ganze Zeit hinter meinem Mitarbeiter stehe und alles absichere, dann kann der nie stabil laufen. Das heißt, ich muss ihm immer mehr Freiraum geben, sodass er für sich dann auch lernen kann, was geht nicht, und ja, so dann auch wachsen kann.
Genau, wenn so leichte Verletzungen mal gibt, so ein blauer Fleck, ist nicht ganz so dramatisch, aber das sehe ich genauso wie du, so die schwersten Verletzungen irgendwie versuchen zu verhindern und immer auf der Straße so ein bisschen den Blick haben, wo läuft er denn gerade rum?
Ja.
Genau.
Ja, ich habe das alles von meinem ersten Chef eigentlich gelernt. Der war mein, ich habe ihn gehabt. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu ihm gehabt. Ich habe ihn als Mensch unglaublich zu schätzen gewusst. Als Führungskraft habe ich ihn sehr schlecht eingeschätzt. Du musst dir überlegen, ich bin direkt vom Studium gekommen, habe dann ein kleines Projekt analysiert in Spanien.
Wow, das ist
Und
schon direkt eine große Aufgabe.
ja, das war einfach bloß die Preissituation analysieren. Da waren dann die Herstellkosten waren höher als der Verkaufspreis. Da hat die Geschäftsführung dann irgendwann mal gesagt, nee, das ist nicht unser Zielzustand. Und dann haben die in der Nacht- und Nebelaktion beschlossen, dieses Produkt wird nicht in Spanien produziert, sondern in Tschechien. Und dadurch, dass es so eine spontane Aktion war, haben sie natürlich keinen Projektleiter gehabt und haben jemanden gesucht, der so die Augen und die Ohren in Tschechien ist. Ich war jung, ich war dumm, ich war ein bisschen größenwahnsinnig, habe auch nicht so richtig zugehört, war noch in der Probezeit drin und die Frage wurde einfach gestellt: Andreas, könntest du dir Tschechien vorstellen? Ich dachte, okay. Größenwahn des Größen, ja klar, mache ich. Und dann habe ich ja, das Projekt in Tschechien übernommen, das Werk unterstützt aufzubauen, Anlagen verlagert, die neue Anlage aufgebaut und ein paar Anlagen aus Deutschland rübergenommen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ich habe unglaublich viel Spaß gehabt, dadurch, dass ich da eigentlich tun und machen konnte, was ich wollte. Aber ich habe halt immer gedacht, ja, es ist eigentlich schon eine ziemliche Harakiri-Reaktion. Die Tschechen, sozialistisch geprägt, sind immer zu mir hergekommen und haben gesagt, Andi, wie geht's? Und ich so, hier, ja, keine Ahnung, bin auch frisch vom Studium, das hat sie nicht interessiert. Dann habe ich immer meinen Kollegen angerufen und gefragt, ja, wie geht denn das? Und habe dann eigentlich immer bloß stille Post gemacht und habe dann so Stück für Stück gelernt. Und irgendwann kam es dann mal zum Feedback-Gespräch mit meinem Chef und ich war auch vorbereitet. Ich habe ihm sagen wollen, hey, bist zwar ein netter Kerl, aber Führung ist nicht so deins, weil jedes Mal, wenn ich irgendetwas gebraucht hast, warst du einfach nicht da. Und ja, alles schön vorbereitet gehabt und habe es ihm vor den Latz geknallt. Auch gemeint, ja, hier Andi, dass du Projektleiter bist, das war eigentlich gar nicht geplant. Und er meint von ihm, ja, du hast doch gesagt, dass wir nach Tschechien gehen. Also, ja, was habe ich dir gesagt? Wir brauchen jemanden, der Augen und Ohren ist. Aber dass du Projektleiter bist, hat niemand gesagt. Ist wieder das Sender-Empfänger-Problem da gewesen. Ich habe gedacht, ich muss das Projekt machen. Und er hat eigentlich bloß gesagt, sie brauchen jemanden, bis sie jemand Richtiges gefunden haben, der da unten ein bisschen aufpasst. So. Und dann hat er auch gemeint, ja, und irgendwann habe ich halt mal gemerkt, du ziehst es an dich und ich habe gemerkt, es funktioniert. Und dann habe ich beschlossen, ja, dann lässt ihn halt mal machen. Und dann ist wieder die, ja, junger Kerl, wie ich war, ist dann diese Ja-Aber-Argumentation gekommen. Ja, aber du warst ja nie da. Dann hat er mir ein paar Punkte aufgeschlüsselt, wo er dann gesagt hat, hier, Andi, da hat es doch mal geknirscht. Ja, hat geknirscht. Und das hat dann ja relativ schnell funktioniert. Ja, hat relativ schnell funktioniert, habe ich das irgendwie gelöst. Und dann hat er mir erzählt, was er im Hintergrund alles gemacht hat, um mich zu unterstützen. Das heißt, er hat mir die großen Brocken, hat er mir weggeräumt, dass ich bloß noch die kleinen lösen musste. Und
Spannend, ne?
ja, wie es halt dann so bei so einem, ja, jetzt sind wir wieder in den klassischen Klischees drin, dann ist Ich hatte davor schon ein großes Ego, danach hatte ich ein fast noch größeres Ego, dass ich dann gesagt habe, hier, ich habe das Ding auch gerockt, ich habe das alles selber gemacht. Und dann habe ich Selbstbewusstsein getankt und ja, bin dann so Stück für Stück immer wieder über mich hinausgewachsen, weil halt immer irgendwie alles funktioniert hat. Und so hat er mir die Möglichkeit gegeben zu wachsen, indem er eigentlich sein Ego hinten angestellt hat. Nämlich theoretisch hätte er sagen können, hier, er hat das gemacht, er hat das in die Wege geleitet, aber nein, er hat sein Ego klein gemacht und damit mir die Möglichkeit gegeben, selber zu wachsen. So, das war dann natürlich bei dem Gespräch, als ich das dann auch noch für mich während des Gesprächs reflektiert habe, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich schon scheiße. Jetzt hast ihm eigentlich erzählen wollen, wie Führung geht. Er hat dir einfach mal kurz eine Lehre gegeben. Ja, wirkliche Führung funktioniert. Das heißt, du musst Dein Mitarbeiter muss nicht unbedingt wissen, dass du gerade für ihn arbeitest, er dir die Weichen stellt. Wenn er ein ganz klares Ziel hat, dich zu entwickeln, und das hatte mein Chef zu diesem Zeitpunkt, dann ist es sehr viel mehr wert. Und ich habe natürlich die Verantwortung gespürt, weil ich ja die ganze Zeit gedacht habe, Mensch, wenn da was schief geht, mein Chef guckt ja nicht drauf, den interessiert es ja nicht, dann geht es komplett den Bach runter. Also ich ohne Netz und doppeltem Boden agieren. Ich habe die Verantwortung gespürt, ja. Deswegen habe ich auch teilweise Stress gehabt. Aber das waren die lehrreichsten Jahre, die ich da unten gehabt habe. Und auch für mich, weil nach diesem Jahr, nach diesem Gespräch, habe ich auch meinen Führungsstil umgestellt.
Was hat sich verändert?
Ich habe dir vorher erzählt, dass die Tschechen die ganze Zeit zu mir hergekommen sind und gefragt haben: Ja, Andi, was machen wir denn? Ich habe ihnen jedes Mal die Antwort gegeben. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich gesagt habe: Hey, du bist der Experte, du hast die guten Ideen, was würdest du machen? Als ich die Verantwortung weitergegeben habe, der mich hat teilweise auch gefragt: Ja, das würde ich machen, ist das in Ordnung so? Da habe ich auch nicht gesagt: Ja, ist in Ordnung, sondern ich habe gesagt: Du, wenn du der Meinung bist, du bist der Experte, mach das. Also ich habe ihm nie die Verantwortung abgenommen, obwohl ich sie natürlich, wenn es schief gegangen ist, habe ich sie getragen, weil ich ja, quasi die Führungskraft war. Und ich habe mir die Ideen immer angehört. Ich hab lernen müssen, dass die Tschechen es teilweise anders gemacht haben, als ich es gemacht hätte. Ich habe dann immer abgewogen, ja, geht es komplett in die Hose? Können wir unsere Ziele noch erreichen? Ja oder nein? Und wenn es in die falsche Richtung ging, dann habe ich einfach nochmal zwei, drei Fragen gestellt, wo so ein bisschen drauf gestoßen haben, ja, was ist denn jetzt der Schwachpunkt von deiner Idee, die du hast? Hat er dann aber auch wieder selber rausgefunden. Und dann war es wieder seine Idee, weil ich halt wieder durch Fragen gearbeitet habe. Das
Also,
war.
du hast ihm die Verantwortung rübergegeben, also noch mehr Verantwortung rübergegeben. Du hast dieses Leitplankensetzen dann angewendet und immer wieder mal geschaut, wie sind sie denn unterwegs, ne?
Ja, und das war das eine Learning, das ich gehabt habe, dass ich mir auch einige Male auf die Zunge beißen musste, weil ich halt eine Lösung im Kopf gehabt habe. Und ja, und mein anderes
Ja,
Learning,
stimmt.
das war auch relativ schmerzhaft, war, dass manchmal meine Tschechen irgendetwas gemacht haben. Ich gedacht habe, das ist jetzt aber bloß so eine 70, 80% Lösung. Und ich dann feststellen musste, diese Lösung, die sie dann implementiert haben, die ist ja 50% besser wie die, die ich umgesetzt hätte. Das heißt dann Selbstreflexion, Mist, dein Mitarbeiter ist besser als du selber. Auf jeden Fall in diesem einen Punkt.
Nee,
Und
diese
damit
Lektion.
muss man mit einem riesen Ego erstmal umgehen.
Ja, diese Lektion oder dieses, ich habe immer die beste Idee, die durfte ich auch lernen, ne, dass das nicht so ist, sondern dass durchaus Mitarbeiter mit ihrer Expertise eine sehr, sehr gute, auch noch bessere Idee haben können als ich. Und diese Idee nicht nur stattzugeben, sondern die tatsächlich auch so zu fördern und auch so rauszupositionieren, wie es auch dann dem Ganzen dienlich ist. Ja, das war auch tatsächlich eine Entwicklungszeit. Aber auch das, wie siehst du das, als Führungskraft hat man genauso Weiterentwicklungszeit wie jeder Mitarbeiter, die hat, oder? Also man lernt da nie aus.
Also ich kann es zum Beispiel für meine Trainings, kann ich's kommunizieren. Gehe immer mit dem Ziel ins Training rein, dass ich mehr lerne als die Teilnehmer. Also
Wow.
wir sind in einem lebenslangen Lernen drin. Bei mir sieht kein Training aus wie das nächste, weil ich habe immer am Schluss einen Stapel von Zetteln, wo ich sagen kann, hier kannst du noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Und genauso ist es als Führungskraft. Du kannst immer noch nachschärfen, wie identifiziere ich die Bedürfnisse von meinen Mitarbeitern, die Bedürfnisse von meiner Abteilung am besten. Wie öffne ich meine Mitarbeiter, dass sie auch zu mir kommen, wenn sie mal ein Problem haben, wenn irgendetwas schlecht gelaufen ist? Die meisten Führungskräfte haben das Problem, dass sie die Probleme erst erkennen, wenn sie lichterloh brennen. Wenn du irgendwann mal so weit bist, dass du so ein Vertrauensverhältnis zu deinen Mitarbeitern aufgebaut hast, dass die Probleme direkt angesprochen werden, wenn sie wirklich detektiert werden und nicht zuerst mal versucht werden zu vertuschen. Ich habe irgendwann mal den Spruch gehört, du musst die Drachen töten, wenn sie klein sind. Das ist das Geheimnis vom Drachentöten. Und Probleme sind wie Drachen. Wenn du sie im Babystatus kriegst, gerade da, wo sie passiert sind, dann kannst du vielleicht noch etwas modifizieren. Wenn du jetzt 3, 4 Prozessschritte weiter schon bist, dann entdeckst du erst, oh Mist, der Drache ist aber ganz schön groß geworden und du musst einen neuen aufziehen, dann funktioniert das irgendwann mal nicht mehr. Und deswegen ist Vertrauen und diese vielbesagte Fehlerkultur, die fast in jedem Leitsatz drinsteht von Unternehmen, wir haben eine positive Fehlerkultur, die muss wirklich positiv sein und dann kannst du wirklich als Führungskraft mit deiner Abteilung auch durch die Decke gehen. Aber da musst du durchaus auch einen Vertrauensvorschuss bringen und darfst denn, wir haben es in der letzten Woche öfters mal gehabt, den Mitarbeiter nicht gegen die Wand nageln. Bei uns war es damals die Wand der Hilflosigkeit. Aber es ist auch ja, quasi so eine die Wand der Schande, dass du deine Mitarbeiter bloßstellst. Das darf halt nicht passieren. Ich habe ein Unternehmen gehabt, da beziehungsweise ich habe dann Lieferanten gehabt in China. Da gab es wirklich den Gang der Schande und es war ein langer Gang, der zum Geschäftsführer gegangen ist.
Wow.
Und zu 50% der Zeit ist ein Mitarbeiter da reingegangen mit schlotternden Knien und ist mit Tränen in den Augen rausgegangen.
Oh nein.
Und wenn du so eine Fehlerkultur hast, dann brauchst du dich nicht wundern, wieso die Mitarbeiter nicht offen Fehler ansprechen.
Ja, definitiv. Und
ja, wenn wir dann drüber reden, Potenzialentfaltung von den Prozessen, jeder Fehler, den wir haben, an dem können wir arbeiten. Und je genauer man hinschaut, desto mehr Fehler wird man entdecken. Und irgendwann muss man als Führungskraft dann auch mal realisieren, hey, ich kann nicht alle Fehler alleine lösen. Und dann brauche ich eine Mannschaft, die gut ausgebildet ist, der ich auch vertrauen kann, die Hand in Hand arbeitet. Und genau deswegen muss ich Menschen entwickeln. Das heißt, dass wir gemeinsam besser werden.
Definitiv. Und da liegt ja so ganz groß dieses Thema auf gemeinsam besser werden drauf und nicht einer besser als der andere.
Mhm.
Wenn du so als Leadership-Trainer arbeitest, Menschen kommen zu dir oder du gehst zu Unternehmen, welche Menschen kommen zu dir?
Also zu mir kommen meistens Unternehmen, die ihre Führungskräfte, ihre Prozesse verbessern wollen.
Mhm.
Das heißt, die haben das Thema, dass sie sehr oft die besten Fachkräfte entwickelt haben, nicht zu Führungskräften entwickelt haben, sondern mit dem Finger drauf gezeigt haben und gesagt haben, hey, du bist jetzt Führungskraft. Der war in seinem Job unglaublich gut, der hat an der Anlage gut gearbeitet, der hat in der Buchhaltung einen super Job gemacht und dadurch, dass er gut in seinem Job war, wurde er dann für qualifiziert gehalten, dass er auch die ganze Abteilung managen kann. Und das ist einfach sehr gefährlich. Manchmal sind nicht die besten Fachkräfte die besten Führungskräfte, sondern die am besten mit den Menschen können. Und die Menschen auch vertrauen können. Oftmals haben wir so, dass die besten Mitarbeiter dann eher die Tendenz haben, alles an sich zu ziehen, weil sie sind ja die beste Mitarbeiter ihrer Abteilung und vernachlässigen komplett die Führungsaufgabe. Das heißt, die arbeiten fast bloß noch operativ, können ihre Abteilung so nicht steuern und auch nicht entwickeln. Und dann bleibt die Verbesserung irgendwann mal auf der Strecke. Die Mitarbeiter werden unzufrieden, weil es halt nicht vorangeht. Die gleichen Fehler passieren immer und immer wieder. Und sie wissen nicht, wie man das abstellen kann. Das heißt, so ein Fass ohne Boden. Und wenn man mal in diesem Rhythmus drin ist, dann ist es da schwer, erstmal wieder rauszukommen. Und die Unternehmen, die dann auf mich zukommen, sagen hier, wir müssen irgendetwas tun. Bitte entwickel unsere Führungskräfte, dass sie auch wirksamer arbeiten können. Die wissen dann teilweise zu 100%, dass ihre Führungskraft vom Zeitlichen her gesehen komplett am Limit ist. Und wir arbeiten dann mit den Führungskräften Stück für Stück dran, wie sie dann sich Zeit schaffen können? Was können sie delegieren? Wie müssen sie ihre Mitarbeiter entwickeln, dass sie noch mehr delegieren können? Dass sie dann wirklich in die Führungsleistung auch reingehen können und ja, weniger Manager, weniger operative Arbeitskraft sind. Und dafür ist meistens der erste Schritt dieses Sehen-Lernen. Das heißt, wie detektiere ich meine Fehler? Dann, wie mache ich sie transparent? Und wie stelle ich die Fehler dann auch ab? Und mit dem Fehler abstellen, wenn die größten Fehler mal weggearbeitet sind, da, man geht jedes Mal, wenn man Problemlösung macht, ein bisschen in die Analyse rein. Mhm. Da sieht man dann auch links und rechts, ah, okay, dann können wir das noch besser machen, dann können wir das noch besser machen, kommt auf unsere Liste, wird Stück für Stück abgearbeitet. Und dann werden die Fehler weniger und weniger und weniger und weniger. Und die Mitarbeiter werden besser und besser und besser, was dann wieder dazu führt, dass wir noch bessere Ideen generiert haben. Und dann macht das ganze Ding auch wirtschaftlichen Sinn. Und natürlich auch vom, ja, vom, von der Unternehmensatmosphäre, von der Teamatmosphäre her, von, oh mein Gott, bei uns ist doch immer alles gleich scheiße, geht es dann über, hier, wir reißen irgendetwas. Und heute habe ich wieder irgendetwas erledigt. Heute habe ich was fertig gekriegt.
Ja, so dieses Produktivitätsgefühl herzustellen, ist sowas unglaublich Wichtiges, was ich zumindest erlebe, was nicht nur für mich selber, sondern auch ganz viele Menschen, die ich so mitbekomme, unglaublich wichtig ist. Und ganz, ganz viele Führungskräfte auch tatsächlich sagen, hey, ich habe für alles Zeit, aber für Führung ist immer ganz schwer, dass das noch den Platz bekommt, den es eigentlich in meiner Aufgabe haben müsste. Und es ist super, in dem ersten Schritt, den du gerade erzählt hast, ja, dieses Sehen, Lernen zu schauen, wie komme ich denn tatsächlich an die Themenstellungen ran, die mir in der Wirksamkeit als Führungskraft was helfen. Extrem gut.
Ja, und auch gerade, wenn man diese Transparenz dann irgendwann mal schafft, weil das Hauptproblem von diesen Führungskräften im unteren und mittleren Bereich ist, dass sie halt in so einer Sandwich-Position drin sind. Auf der einen Seite haben die Mitarbeiter Erwartungen an die Führungskraft und auf der anderen Seite hat natürlich auch ihre Führungskraft dann wieder Erwartungen an sie. Und dann haben sie Probleme mit dem Nein sagen. Das heißt, nein, das können wir als Abteilung nicht stemmen zu ihrer Führungskraft. Mhm. Und sie begeben sich dann teilweise in die Opferrolle gegenüber ihren Mitarbeitern. Das heißt, dass sie sagen, hier, ich kann doch gar nichts tun, weil von oben kriege ich gesagt, dass es so und so ist. Und wenn ich dann als Opfer gesehen werde von meinen eigenen Mitarbeitern, dann kommt man einfach in so eine Abwärtsspirale rein und dann geht gar nichts mehr. Und wir vermitteln dann auch in unseren Führungskräftetrainings, dass man auch nach oben hin klar kommunizieren kann, was möglich ist und was nicht. Da kommt dann natürlich jedes Mal, ja, was machst denn du sonst alles so? Und da muss halt die Transparenz da sein. Dass ich ganz klar sage, der Mitarbeiter hat diesen Workload, der andere Mitarbeiter hat diesen Workload. Wir können dieses zusätzliche Projekt machen, ja, aber dafür musst du ein anderes Projekt rausnehmen. Bitte Führungskraft, sag mir, welches Projekt nehmen wir raus? Und das sagt er dann zu seinem Chef. Und dann kommt der Chef meistens ins Straucheln, weil der will halt auch nicht verantwortlich sein, dass ein Projekt dann liegen bleibt. Ja. Und ja, so geben wir eigentlich die Verantwortung weiter. Das heißt, wir lassen nicht die ganze Zeit die Arbeit von oben reinkippen, sondern wir geben denen eine Option. Also klar, wenn du priorisieren willst, können wir gerne machen, aber dann nimm irgendetwas anderes raus. Und dahin muss man halt die Mitarbeiter, die Führungskräfte auch entwickeln. Ja. Und da muss auch ein ganz klares Commitment da sein und das mache ich eigentlich immer zu Beginn von den Führungskräftetrainings, dass da deren Vorgesetzter dann auch ganz klar sagt, ja, genau so machen wir das. Das heißt, ihr könnt mir sagen, wenn es nicht läuft. Weil der hat ja auch das Bestreben, dass die Ziele erfüllt werden. Und der will ja auch aus diesem Firefighting-Modus raus.
Definitiv. Meine Erfahrung ist auch, dass dieser Firefighting-Modus verhindert, dass man noch klar sehen kann. Mhm. Und da die Prioritäten, die vielleicht gerade wirklich da sind, also was ist jetzt denn wirklich dringend und wichtig, einfach so in so einem Zylinder durch so ein Ofenrohr schaut, dass es tatsächlich eher schwierig ist und dass nicht mehr das ganze Feld, sondern nur noch ein Teil davon sichtbar ist. Was ich vorhin von dir wahrgenommen habe, war so dieser Punkt, dass, und das kann ich mir vorstellen, dass das auch bei dem Commitment, das du dir einholst, tatsächlich ein Riesenthema ist, Vertrauen angesprochen. Was ist so deine Erfahrung, wenn eine Führungskraft sagt, ich möchte das Vertrauen in Richtung meiner Mitarbeiter, in Richtung auch vielleicht meiner Führungskraft mehr stärken? Was kann der tun oder sie?
Also ich bin zu meinen Mitarbeitern immer hingegangen und ich habe gesagt, ich will, dass ihr ehrlich seid. Das heißt, wenn ihr irgendetwas nicht schafft, dann sagt es mir und wir versuchen dann eine Lösung zu finden. Ich habe ihnen auch klar kommuniziert, ich bin ja not amused, wenn ich irgendetwas kurz vor knapp mitbekomme und ich dann den sprichwörtlichen Schurz wackeln lassen muss. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich übersetzen, Untertitel.
Ja, genau,
Also,
übersetzt mal.
ja, dass ich dann unter Feuer gerate, weil ich als Führungskraft das Problem dann lösen muss. Also je mehr Vorlaufzeit ich habe, desto entspannter kann ich Probleme lösen. Wenn es alles schon lichterloh brennt, dann kann ich ja, bloß noch sagen, Wassermarsch oder.
Genau, ja.
Aber ich kann nichts Proaktives mehr machen. Das heißt, meine Möglichkeiten werden kleiner und kleiner und kleiner, je kurzfristiger ich von einem Problem mitbekomme. Und das kommuniziere ich sehr klar. Dann habe ich meistens dann das Problem im ersten Schritt, dass jedes Problem zu mir kommuniziert wird. Das heißt, jedes Problem meiner Mitarbeiter versucht auf mich abzuschieben. Da muss ich dann wieder aufpassen, dass ich nicht überlastet werde von kleinen Problemen. Und da wäge ich dann halt jedes Mal ab und sage, okay, gebe ich das Problem zurück zu meinem Mitarbeiter und sage, hier, bringst du das selber gelöst oder was für eine Unterstützung brauchst du von mir, dass du dieses Problem lösen kannst? Einer der wichtigsten Sätze, die ich als Führungskraft habe, was brauchst du von mir? Dann müssen sie irgendwann mal konkret werden. Und wenn sie das nicht werden, dann sage ich, okay, kannst du es denn selber lösen? Und dann müssen sie halt die Ja- oder Nein-Entscheidung dann auch treffen.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob dir das Bild bekannt ist von den Affen, dass Probleme sind wie Affen. Die sitzen am Anfang auf der Schulter vom Mitarbeiter, bringen ihm die Haare durcheinander, fassen ihn ins Auge. Jeder will seine Affen loswerden. Und dann übergibt der Mitarbeiter immer feierlich seine Affen auf die Schulter vom Chef. Und meine Entscheidung ist es dann immer, ja, lasse ich mir die Haare durcheinander bringen
Genau,
oder sage
wie
ich,
viele
nee,
Affen
nee,
haben Platz?
dein Affen behältst du aber bitteschön. Und ich kann
Das
halt bloß
stimmt.
eine gewisse Anzahl an Affen managen. Das ist wie
Ja,
beim
genau.
Jonglieren. So drei Bälle geht, vier Bälle gerade noch so, aber ab fünf, sechs Bälle wird es dann auch für mich als Führungskraft schwierig. Und das muss ich dann einfach miteinander kombinieren. Was fehlt es meinen Mitarbeitern, dass sie ihre Probleme selber lösen können? Da sehe ich dann auch, ja, wo ist noch Entwicklungsbedarf da? Wo muss ich damit reingehen? Ich treffe für mich teilweise die Entscheidung, ah, das ist ein Problem, das könnte der Mitarbeiter eigentlich selber lösen, hat vielleicht ein bisschen wenig Selbstvertrauen. Dann gehe ich da vielleicht mit dazu, dass ich also so ein bisschen Mentoring mache. Ist wieder ein Zeitaufwand für mich. Ich kann viele Probleme kann ich schneller selber lösen als Führungskraft, ja. Aber wenn das nächste Mal das gleiche Problem kommt, dann kann es mein Mitarbeiter immer noch nicht und ich mache das Problem wieder selber. Das heißt, es summiert sich immer weiter auf und dann investiere ich lieber gezielt ein oder zweimal mehr Zeit rein, dass es der Mitarbeiter kann. Und die nächsten Male kommt er gar nicht mehr, weil er das Problem selber lösen kann. Und das ist dann immer wieder, ja, dieses Wechselspiel mache ich selber und mache es halt schneller oder mache ich es ein bisschen langsamer, dass mein Mitarbeiter lernt und mit dem Wissen, ja, ich investiere eigentlich in meine eigene Zukunft, weil da werde ich in Zukunft dann keine Probleme mehr haben, weil es mein Mitarbeiter kann. Und das ist dann immer auch, und so baut sich dann Stück für Stück das Vertrauen auf. Wenn der Mitarbeiter dann einfach sieht, ja, der Chef arbeitet mit mir, das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung. Wenn ich mir Zeit nehme für meinen Mitarbeiter.
Definitiv.
Ich habe dummerweise solche Chefs gehabt, wo ich es eigentlich früher als selbstverständlich erachtet habe, dass mein Chef Zeit hat. Das war ja bloß in dem ersten Jahr, wo es nicht so richtig funktioniert hat, wo ich dann halt weit weg in Tschechien war. Und dann habe ich halt gemerkt, ja, wenn irgendetwas Dringendes ist, kann ich immer zu ihm kommen und dann kriege ich auch eine Antwort oder drei doofe Fragen. Und nach den drei doofen Fragen weiß ich, in welche Richtung ich gehen muss. Also da war dann, wusste ich dann immer hier, der Rückhalt ist da. Und das geht in die richtige Richtung. Er hat es gefragt, er hat es abgeschätzt. Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein, was ich als Lösung dann mit drin habe. Und so baut sich dann das Vertrauen auf. Und wenn halt auch mal was schief läuft, dann, ja, dann gehen wir immer draus. Hier, was haben wir draus gelernt? Das hört sich jetzt sehr einfach an. Das lernt man auch in jedem Führungskräfteseminar. Aber das muss man halt auch wirklich umsetzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Umsetzung ist da einfach das Schlagende. Und viele Dinge hören sich manchmal so einfach und vielleicht auch selbstverständlich an, aber diese Fragen tatsächlich auch dem Mitarbeiter mit so einem wirklichen, ehrlichen, offenen Herzen zu stellen, da kann auch mal eine Antwort kommen, die ihm einem als Führungskraft, so ist meine Erfahrung, jetzt nicht so gefällt. Aber auch das zuzulassen und das ein, ja, dieses Vertrauen möglich zu machen, dass es in nächste Schritte geht. Auch da wächst man wieder gemeinsam aus meiner Sicht auf das nächste Level.
Ja.
Ja.
Ich habe gerade eine Geschichte von einer Führungskraft im Kopf, der hat mir auch gesagt, dass Fehlerkultur bei ihm ganz hoch hängt und dass er seine Mitarbeiter nicht an Pranger stellt. Und habe ich gefragt, ja, kannst du mir da ein Beispiel geben? Und er so, ja, er versucht immer positiv zu formulieren. Er sagt seinen Mitarbeitern nicht, du bist blöd, sondern er sagt zu seinen Mitarbeitern, ah, da hast du mal wieder Pech beim Denken gehabt. Da habe ich gedacht, von wegen, was sagst du deinen
Das ist auch
Mitarbeitern?
eine Variante.
Da habe ich gemeint, von wegen, ja, und funktioniert das? Hat er gemeint, von wegen, ja, er glaubt noch nicht so, aber das liegt vielleicht daran, dass ihn seine Mitarbeiter falsch verstehen. Und ich so, ja, wundert es dich denn? Also, ja, wenn du irgendetwas beschönigst,
Ja.
dann
Und
bringt es
da
halt
in dieser,
nicht unbedingt
genau.
was weiter, weil jeder weiß ja, Pech beim Denken heißt, du Vollidiot. Und
Ja,
das
also
immer vor
diesen.
versammelter Mannschaft machen. Und das ist dann auch wieder etwas, wo ich sage, wenn irgendetwas schief läuft und ihr wirklich mal ein Vier-Augen-Gespräch braucht, die Führungskraft und der Mitarbeiter, weil vielleicht zwei oder dreimal der gleiche Fehler passiert ist, ja, dann macht das halt im Vier-Augen-Gespräch und nicht vor versammelter Mannschaft. Ich habe teilweise schon Führungskräfte gehabt, die sind mit hochrotem Kopf in der Abteilung drin gestanden und haben dem Mitarbeiter ja, Feedback gegeben. Das haben sie original sogar Feedback genannt. Und dann habe ich gedacht, ja, wertschätzend war da jetzt nicht viel dabei. Also es war eher feucht, aber nicht wertschätzend.
Ja.
Und ja, man muss seinen Ärger durchaus im Griff haben. Ich muss es auch bei mir sagen, ich ärgere mich manchmal maßlos über Mitarbeiter. Ich ärgere mich auch über Führungskräfte, wenn sie sich wieder etwas ja, ungeschickt verhalten. Aber ja, ich versuche mich dann zu sammeln und das ja, möglichst objektiv dann auch darzustellen, so dass man dann hier einen positiven Konsens bekommt. Das heißt, dass die Führungskraft weiß, wie es vielleicht nach außen gewirkt hat. Da auch wieder Feedback regeln. Ich beschreibe immer bloß so, wie es ich wahrgenommen hat, dass der vielleicht sagt, hier, okay, kann der Müller so wahrgenommen haben, muss aber nicht so sein. Aber es wirkt halt ein bisschen nach. Manche nehmen es so wahr, manche anders und dann reagiert er vielleicht beim nächsten Mal anders.
Genau.
Wichtig ist, dass man es ihm halt widerspiegelt, die ganze Sache.
Das sehe ich auch so. Und dann schließt sich der Kreis wieder so ein Stück. Das ist dann auch gemeinsames Wachsen und das ermöglicht auch weiterhin Vertrauen aufzubauen, beziehungsweise es nicht mit einem Satz wieder zu verlieren.
Ja. Und das Vertrauen nach oben ist genau das Gleiche. Wenn ich irgendetwas zusag, dann liefere ich. Und wenn ich es nicht schaffe, dann informiere ich meine Führungskraft rechtzeitig. Und es fängt an ab dem Zeitpunkt, wo ich schon die Extrameile gehen muss, dass es vielleicht schief läuft, dann gebe ich schon mal eine kurze Information. Ein Bauteil, eine Information ist zu spät angekommen. Wir versuchen, den Zeitverlust nochmal reinzuholen, aber wir könnten Probleme kriegen. Das heißt, ist die erste Information. Da kriege ich dann meistens zurück, okay, kann ich noch irgendetwas machen von meiner Führungskraft? Sage ich, ja, aktuell sehe ich es nicht. Die Verantwortung liegt noch bei uns. Das heißt aber, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ja, mach das, wenn es kritisch wird, wenn ich meinen Vorgesetzten oder den Kunden informieren muss, dann gib mir rechtzeitig Bescheid. Und das ist dann auch, wenn ich proaktiv komme bei Abweichung, dann baut es auch wieder Vertrauen auf. Das heißt, ich habe weniger Überraschung. Und ich vermeide natürlich, dass es dann noch zu diesem Mikromanagement kommt. Bei uns gab es dann teilweise sogar Mikromanagement, also noch kleinteiliger, dass der Chef jeden einzelnen Arbeitsschritt wissen wollte, weil er halt gelernt hat, wenn er das nicht kontrolliert, dann kriegt er die Informationen zu spät. Und
Und auch
dieses
das ist ein
Mikromanagement,
Kreislauf, ne?
ja, und dieses Mikromanagement, das kostet dich so unglaublich viel Zeit.
Ja.
Ich als Mitarbeiter sage, ah, Chef hat kein Vertrauen und dann sinkt auch wieder meine Motivation. Das heißt, wir müssen Stück für Stück zu einer Situation kommen, wo wir uns gegenseitig vertrauen und so dann produktiver werden, weil wir ganz genau wissen, hier, wenn was schief läuft, dann kriege ich die Rückmeldung. Das muss ich nicht separat kommunizieren oder nicht kontrollieren. Das wird mir kommuniziert. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel, dass wir besser miteinander arbeiten können, dass wir uns gegenseitig mehr vertrauen. Ich weiß, es ist immer schwierig, als Deutscher zu vertrauen. Da ist eher, jetzt sind wir wieder in den Klischees drin, dass man kontrolliert, 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 absichert, die 1000%-Lösung macht. Ja, aber auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, dass wir auch sehr viele sehr intelligente Menschen bei uns in der Abteilung haben, die auch ein bisschen Selbstverantwortung haben und nicht auf Schritt und Tritt kontrolliert werden müssen.
Vielen, vielen Dank für deinen Ein- oder für den Einblick, den du gegeben hast in deine Welt. Und ich würde gerne zum Abschluss dir noch gerne drei Fragen stellen, die du gerne in jeweils einem Satz beantworten darfst, die den Hörern noch so einen kleinen Einblick geben auf das, wer der Andreas denn sonst so ist oder wie er auf die Welt schaut.
Ja, gerne.
Lieber Andreas, deine Welt in einem Satz beschrieben würde wie lauten?
Boah. Meine ideale Welt ist eine Welt, in der die Menschen sich frei äußern können, die Mitarbeiter sich frei äußern können, die Ziele ganz klar definiert und heruntergebrochen sind, dass alle an einem Strang ziehen und wirklich ja, mit Freude zur Arbeit gehen und sich da auch selbst verwirklichen können.
Eine wunderbare Sicht. Welches Buch liest du gerade?
Aktuell lese ich in der Zwischenzeit zum vierten Mal Handling Shit von Frederik Hümmeke.
Sehr schön.
Ein
Und
grandioses Buch.
ja, wenn du es zum vierten Mal liest, dann garantiert.
Das
Ja.
ist im Mai erst rausgekommen.
Wow, also Hut ab davon. Und die allerletzte Frage. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum wärst du das?
Ich bin mal ausgeklöppelt worden von einem Schamane, der Lakota-Indianer. Und der hat mir gesagt, dass der Jaguar am besten zu mir passt. Von der Geschichte her ist der Jaguar ein Jäger, der in der Dunkelheit agiert, aber den Menschen letztendlich den Weg zeigt. Und ich finde das Bild schön, nicht das Jagen an sich, sondern dieses Wegzeigen raus aus dem Dschungel. Raus aus dem, was mich eigentlich belastet, hin in die freie Fläche, damit ich auch ja, wirken kann.
Wow, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich sehe schon, es gibt noch so viel über dich zu erfahren. Wir müssen uns auf jeden Fall wieder treffen.
Sehr gerne.
Aber erstmal danke ich dir wahnsinnig für den Besuch heute. Und ja, selbstverständlich bleiben wir weiter in Kontakt und auch die Kontaktdaten von Andreas werde ich in den Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank, Alexandra. Hat richtig Spaß gemacht.
Danke dir. Genau, an der Stelle würde ich die Aufnahme dann tatsächlich auch einfach schneiden. Und du kannst mir super, super gerne, wenn du magst, einfach über WhatsApp oder so noch den Link auf deine Webadresse schicken und irgendwie Instagram oder LinkedIn oder so weit, dann nehme ich das super gerne mit rein.
Was brauchst du jetzt?
Deine Webadresse, ja. Instagram, Dingsel, LinkedIn, Links, wenn du mir das schickst, dann packe ich das alles unten rein in die Shownotes von der Folge und auch in die Postings.
Okay.
Genau.
Wunderbar. Handing Shit ist eigentlich wirklich zu empfehlen, gell?
Ja, ich schreibe es dir auf, sensationell.
Das hat mir da. Ich weiß nicht, kennst du den Club 55?
Ich habe es nur schon mal gehört.
Club 55, da war der Michael Ehlers, also der Rhetoriktrainer, war Vorsitzender. Jetzt ist es gerade der Limbeck, der Alexander Hartmann ist mit dabei. Und also einige Speaker, die durchaus was auf dem Kasten haben. Und der Hümmeke, der ist jetzt auch ganz frisch dabei. Und der hat halt ein Buch geschrieben, ja, wie geht man denn eigentlich mit schwierigen Situationen um. Und das Shit ist eine Abkürzung auf der einen Seite für Stress. Dann haben wir hier natürlich noch Intriganten, Heuchler und als letztes haben wir Temperamente von der Temperamentenlehre. Er hat gemeint, Handling Ship, Persönlichkeiten hat sich nicht so catchy angehört, deswegen habe ich ihn genannt. Und da beschreibt er, wie können wir besser miteinander kommunizieren und wie können wir auch es sicherstellen, dass wir die Sachen nicht so an uns ranlassen.
Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei, was du für dich hast mitnehmen können. Ich würde mich wahnsinnig freuen über deine Meinung, deinen Kommentar. Folg mir gerne und lass etwas da auf Instagram unter alexandra_zobel_. Und wenn du weitere Infos zu Andreas haben möchtest, dann findest du die natürlich in den Shownotes. Ansonsten, hab einen wunderbaren Tag und bis zur nächsten Folge.